Gender Gap gibt es nicht nur beim Lohn, sondern auch bei psychischen Erkrankungen.
Depressionen zum Beispiel oder Angsterkrankungen treten doppelt so häufig bei Frauen auf. Auch bei Essstörungen zum Beispiel sind Frauen 5-mal häufiger betroffen. Da braucht es gezieltere Angebote, weil auch die Risikofaktoren andere sind.
Wir sprechen über die Gründe für die Unterschiede bei psychischen Erkrankungen zwischen den Geschlechtern und darüber, warum ein weiblicher Fokus wichtig ist in der Psychiatrie. Das ist der UPK-Podcast in der ersten Folge mit Undine Lang, Direktorin der Klinik für Erwachsene und der Privatklinik der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel. Wir treffen uns für das Gespräch im Suchtambulatorium der UPK in einem kleinen Raum mit 2 Sesseln, einem Sofa. Undine Lang, sind hier mehr Männer oder mehr Frauen im Durchschnitt in Behandlung?
Tatsächlich bei Abhängigkeitserkrankungen ist es so, dass die Drogenabhängigkeit kommt bei Männern deutlich häufiger vor. Insofern sind mehr Männer hier in Behandlung. Bei der Alkoholabhängigkeit war es früher auch so, aber da ist es so, dass Frauen mittlerweile schon sehr aufgeholt haben und ähnlich repräsentiert sind.
Suchterkrankungen sind ein Beispiel dafür, dass es eben bei psychischen Erkrankungen Unterschiede gibt zwischen den Geschlechtern. Es wurde in den letzten Jahren viel gesprochen über Gendermedizin, aber nicht unbedingt mit Blick auf die Psychiatrie. Und warum das wichtig ist, das schauen wir uns jetzt an. Merci für Ihr Ohr, ich bin Ihren Grüter. Und Ihnen Lang, ich würde zuerst gerne ein Missverständnis klären. Und zwar habe ich den Eindruck, wenn von Gendermedizin die Rede ist, dann denken die Leute oft, es handle sich um Frauenmedizin. Können Sie dieses Missverständnis klären?
Also letztlich geht es für uns im klinischen Alltag gar nicht darum, Frauen oder Männer, sondern wie kann man möglichst allen Patientinnen bestmöglich helfen. Manchmal ist es eben so, dass zum Beispiel Risikofaktoren oder Häufigkeiten von Erkrankungen oder die Art und Weise, wie eine Erkrankung sich über das Leben ausprägt und ausbildet, eben unterschiedlich sind und man dem dann auch entgegnen muss.
Können Sie ein Beispiel nennen, das zeigt, warum Gender- und geschlechtsspezifische Unterschiede eben wichtig sind in der Psychiatrie? Ein ganz konkretes Beispiel.
Also ich denke, dass es wichtig ist, wenn man sich zum Beispiel hormonelle Veränderungen anguckt, die bei Frauen, aber auch bei Männern vorkommen, wo zum Beispiel im Rahmen von einer Geburt 10% der Frauen postpartale Depressionen entwickeln können oder auch Psychosen in einem von 100 Fällen. Oder dass zum Beispiel in der Menopause depressive Symptome auftreten können, Schlafstörungen auftreten können, hormonell bedingt auch zum Beispiel im Zyklus Schwankungen der Stimmung auftreten können und wo man dann natürlich vielleicht anders therapiert oder anders darauf reagiert, wie wenn es eben nicht hormonelle Schwankungen sind.
Sie beschäftigen sich ja schon seit einer guten Weile mit der Gender-Perspektive in der Psychiatrie. Gab es bestimmten Anlass, als Ihnen bewusst wurde, warum das wichtig ist?
Ich denke schon, dass es wichtig ist insofern, weil natürlich einige Krankheitsbilder bei Frauen häufiger auftreten, also Depressionen zum Beispiel oder Angsterkrankungen treten doppelt so häufig bei Frauen auf. Auch bei Essstörungen zum Beispiel sind Frauen 5-mal häufiger betroffen. Da braucht es gezieltere Angebote, weil auch die Risikofaktoren andere sind, weil andere Belastungsfaktoren eben eine Rolle spielen und die muss man dann natürlich auch wiederum adressieren, zum Beispiel in der Psychotherapie.
In den letzten Jahren wurde Gendermedizin immer mehr zum Thema, weil man festgestellt hat, dass eben in der Medizin viele Dinge lange nur aus männlicher Optik erforscht wurden. Auch die Psychiatrie war lange eine Männerdomäne. Spüren Sie das heute noch an manchen Orten?
Also es ist schon so, dass man jetzt in den Behandlungsempfehlungen, also von den Gesellschaften, keine Unterschiede macht bezüglich den Empfehlungen der Pharmakotherapie oder Psychotherapie. Es ist aber so, dass viele Untersuchungsergebnisse, gerade von älteren Studien, eigentlich ausschließlich aus Studien mit Männern gemacht wurden, sodass man wahrscheinlich da sicher auch noch Aufholbedarf hat, wenn man wirklich so eine gendersensible Therapie noch mehr Aussagen haben wollte.
Jetzt sind Sie seit 2012 Klinikdirektorin an der UPK. Sie haben mir in Ihrem Büro etwas gezeigt, was vermutlich Ihren mehrheitlich männlichen Vorgängern nicht aufgefallen ist, zum Stichwort weibliche und männliche Optik. Und zwar gibt es da in einem Schrank verborgen einen Spiegel. Und im Zimmer nebenan, das traditionell für die Assistentinnen gedacht war, gibt es ebenfalls einen Spiegel, aber die zwei unterscheiden sich. Der eine für den Direktor ist klein, nur kopfgroß, und der für die Assistentin ist ganzkörpergroß. Können Sie davon erzählen?
Ja, also es ist so, dass eben, ja, klassischerweise war natürlich die Assistentin oder Sekretärin, wie man ja früher gesagt hat, weiblich, und der Chef oder der Klinikdirektor männlich. Und
der hat sich dann Kaffee bestellt,
der
oder?
Der hat sich einfach nur so den Kopf angeguckt im Spiegel, und die Assistentin hat sich halt so von oben bis unten angeguckt.
Also bei ihm genügt es zu gucken, ob da nicht noch Mittagessen im Bad hängt, und, ja, und sie, genau, musste aber gucken, ob ihre ganze Erscheinung noch stimmt.
Ja, wahrscheinlich war das Bedürfnis von den Vorgängerinnen, ja.
Es ist ja ein kleines, aber doch sprechendes Detail, das Auskunft gibt über verschiedene Erwartungshaltungen an die Geschlechter. Warum ist das wichtig in Bezug auf unser Thema?
Es ist insofern wichtig, weil natürlich einige Themen, die man hat in der Therapie, ja auch etwas damit zu tun haben, dass bei Frauen öfters die Situation auftritt, eben der Überbeanspruchung von einem brüchigen Selbstbild, dem Beschäftigen mit dem Körper, mit dem Aussehen. Man sieht ja, dass gerade bei jungen Frauen der Gap eigentlich in der psychischen Gesundheit besonders groß ist, auch im Vergleich zu älteren Frauen. Also in der Schweiz fühlen sich 30% der jüngeren Frauen eben gestresst, während es bei älteren sind es dann nur noch 20%. Also gerade in der Adoleszenz sind Frauen eben deutlich betroffener und eben gerade von solchen Themen, wo es auch darum geht, eben die Ansprüche an sich im Privaten und im Beruflichen, das zu vereinbaren zum Beispiel, aber auch eben über Perfektionismus, die körperliche Erscheinung und solche Themen.
Das zeigt eben, dass es beim Stichwort Gendermedizin nicht einfach um das biologische Geschlecht geht, sondern um die sozialen Erwartungshaltungen, erlernten Rollenmuster und den Umgang damit. Sie schreiben davon in einem Buch über psychische Krisen und den Umgang damit bei Frauen. Sie haben vorhin ein eindrückliches Beispiel genannt. Frauen sind fast doppelt so häufig betroffen von Depressionen und Angststörungen wie Männer. Was sind die Gründe für diesen eklatanten Unterschied?
Also es gibt sehr viele Risikofaktoren bzw. auch Schutzfaktoren, die bei Frauen stärker vorkommen wie bei Männern. Also zum Beispiel Traumata, Gewalterfahrungen sind 80% der Opfer weiblich. Also ungefähr die Hälfte der Frauen hat psychische Gewalt erlebt in Form von auch Einschüchterungen oder Drohungen und so weiter. Soziale Isolation ist häufiger bei Frauen. Das ist ein ganz wichtiger Risikofaktor für psychische Erkrankungen.
Das wundert mich jetzt noch, weil man sagt doch immer, Frauen würden sich eher so um die Pflege von sozialen Beziehungen kümmern als Männer.
Ja, auch das natürlich, dass man sich um Angehörige kümmert oder um die Kinder kümmert. Man redet ja auch von den Male Breadwinners, kann natürlich ein Nachteil sein für die Psyche. Aber eben obwohl sie sich eigentlich mehr kümmern, auch in der Pflege mehr involvieren und sich damit natürlich auch mehr belasten, haben sie trotzdem häufiger eine Situation der sozialen Isolation, was natürlich teilweise auch damit zu tun hat, dass Frauen älter werden und natürlich in dieser Lebensspanne dann auch soziale Isolation vielleicht häufiger auftritt. Aber das kann natürlich auch ein subjektiver Zustand sein oder der gefühlten Einsamkeit. Man kann sich auch einsam fühlen, obwohl man in die Pflege von Angehörigen zum Beispiel involviert ist.
Das heißt, diese Care-Arbeit, also dieses sich kümmern um Angehörige, was Sie gerade erwähnt haben, das ist ein Grund für Mehrfachbelastung von Frauen, was dann wiederum ein Risiko für Depressionen ist.
Genau. Es ist auch so, dass zum Beispiel Frauen weniger Sport machen oder schlechter schlafen, zum Beispiel auch im Schnitt, oder häufiger in Städten wohnen. Städte haben ja auch ein doppelt so hohes Risiko für psychische Erkrankungen, wie jetzt auf dem Land leben.
Warum ist das so?
Ja, man hat eigentlich schon vermutet, dass der fehlende Kontakt zur Natur oder zum Grünen, dass das auch eine negative Auswirkung hat auf die psychische Gesundheit. Man hat es auch beobachtet in London, wenn Menschen von einem eher grünen Areal in ein eher graues Areal ziehen, dass dann auch die Anfälligkeit für Depressionen oder Angststörungen auch ansteigt. Also die Umgebung spielt eine Rolle. Das hat natürlich auch was mit Ruhe zu tun. Sicher auch, weil da, wo es grün ist, ist es meistens auch eher ruhig. Genau, das spielt auch eine Rolle. Frauen sind auch häufiger von Schmerzen zum Beispiel betroffen und eben von Schlafstörungen, aber auch die körperliche Gesundheit ist im Schnitt bei Frauen eher schlechter wie bei Männern. Was natürlich mit den anderen Faktoren teilweise zusammenhängt, was aber auch unter anderem damit zusammenhängt, dass sie halt auch häufiger in Behandlung sich begeben oder häufiger Therapie suchen. Dann hat man natürlich auch mehr psychische Diagnosen in dem Moment, wo man...
Das heißt, es kann gut sein, dass tatsächlich mehr Männer Depressionen haben, als diagnostiziert ist, weil sie nicht zum Arzt gehen, weil sie nicht Hilfe suchen.
Genau.
Was vermutlich auch wiederum mit Rollenerwartungen und Genderstereotypen zu tun hat.
Genau.
Was mich noch gewundert hat, Sie schreiben in dieser Publikation auch über depressive Krisen bei Frauen, dass der Lohngap ebenfalls ein Risiko ist für depressive Erkrankungen. Warum ist das so?
Naja, letztlich ist natürlich ein Einkommen immer auch ein Schutz oder ein Rettungsboot, wo man Krisen überwinden kann, wo man vielleicht auch eine Betreuung der Kinder zum Beispiel finanzieren kann oder auch Probleme besser meistern kann. Schulden sind ja ein ganz starker Belastungsfaktor für die psychische Gesundheit. Und dieser Gap im Gehalt, also der jetzt in Europa so ungefähr 15% ist im Schnitt, ist ja nur ein äußerer Faktor. Aber dahinter steht, dass Frauen eben in Bewerbungsgesprächen nicht so gut eingestuft werden, auch wenn sie die besseren Voraussetzungen haben, dass sie sich auch nicht so proaktiv teilweise bewerben, zum Beispiel auf Stellen und seltener befördert werden oder auch schneller entlassen werden. Das sind so allgemeine Statistiken. Es gilt sicher nicht für alle Berufe gleichermaßen. Und sie stufen sich tendenziell auch schlechter ein, obwohl sie objektiv vielleicht die gleichen Qualifikationen erfüllen. Also es ist insgesamt so am Beruf auch, dass Frauen natürlich auch dadurch, dass sie sich tendenziell mehr um die Kinder und die Familie kümmern, weniger zum Beispiel den Ort wechseln für die Karriere oder den Männern dann eher hinterherzügeln zum Beispiel, was auch eine Rolle spielt natürlich, wie hoch ist die Flexibilität auch in unserer Berufswelt. Also zum Beispiel im medizinischen Bereich gibt es nur etwa 10% Chefärztinnen und also ja schon mehr männliche.
Sie sind in der Minderheit.
Ich bin in der Minderheit, ja genau.
Aber heißt das denn, wenn der Gender Gap beim Lohn kleiner wäre oder auch die Mehrfachbelastung von Frauen, wäre dann auch der Gender Gap bei den Depressionen kleiner?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die man so gar nicht einfach beantworten kann, weil das ist ja auch zum Beispiel bei den Risikofaktoren für die Demenz ein Thema. Also 65% der Risikofaktoren für die Alzheimer-Demenz sind ja externe Faktoren. Wenn ich die jetzt alle beheben würde, hätte ich dann keine Demenz mehr. Das ist die Frage. Das kann man wahrscheinlich nicht beantworten. Man kann nur versuchen zu sehen, wo sind Risiken oder wie kann man eben solchen Risiken vielleicht entgegenwirken im individuellen Fall.
Ich finde es nur interessant, dass wir hier einige Faktoren haben, die doch auf fehlende Gleichstellung zurückzuführen sind. Und die kann die Therapie ja nicht gut fördern. Wie geht man denn damit um in der Psychiatrie?
Also ich denke schon, dass man natürlich in der Psychotherapie sehr viel machen kann, dass Menschen eben ihre Werte kennenlernen, sich dazu committen, ihre Ziele kennenlernen, Nein sagen lernen, auch jetzt nicht so die Maßanzüge von anderen tragen, sondern proaktiver auch ihre Ziele angehen können. Ich denke auch im Berufsalltag kann man natürlich Kolleginnen ermutigen, dass sie sich auf gewisse Stellen bewerben und sich das zutrauen können. Genauso wie sich Männer teilweise sehr selbstverständlich zutrauen. Also man kann schon einiges machen, würde ich sagen.
Tun Sie das als Frau in leitender Position?
Ja, das tue ich schon, würde ich schon sagen, ja.
Gender spielt ja durchaus auch eine Rolle eben in Leitungsstrukturen. Sie haben es gesagt, Frauen in Führungspositionen sind in der Minderheit. Sie haben eine sehr steile Karriere hingelegt, sind Klinikdirektorin, weiter Professorin für Psychiatrie an der Uni Basel. Sie forschen, sie publizieren sehr viel. Hatten Sie auf Ihrem Weg manchmal mit genderbedingten Widerständen zu kämpfen?
Das ist schwierig zu sagen. Also ich wurde von meinen Eltern genauso gefördert wie meine Brüder und wir sind alle genauso erfolgreich geworden in der Familie. Und ich würde sagen, ich habe mich also da immer genauso entwickelt, ohne irgendwelche Hemmungen jetzt in der Schule oder dann im Studium und so weiter. Was dann später in der Karriere schon manchmal natürlich vorkommt, ist, dass gerade in sehr männerdominierten Gremien oder so man manchmal das Gefühl hat, man muss als Frau dann die Lautstärke einfach höher stellen, weil es irgendwie nicht gehört wird, was man sagt. Also das erlebe ich schon oder dass man da manchmal vielleicht mehr auf den Tisch hauen muss.
Und tun Sie das mit einem innerlichen Grinsen? Fällt Ihnen das leicht?
Ja, meistens schon.
Kommen wir zurück zu den Unterschieden bei psychischen Erkrankungen zwischen den Geschlechtern. Vielleicht eine Frage noch, ich habe jetzt immer nur über Frauen und Männer gesprochen. Müssten wir da auch noch non-binäre Personen mit ins Spiel bringen?
Letztlich müsste man das wahrscheinlich schon, aber ich würde bei der Datenlage natürlich ein bisschen passen. Da weiß man wahrscheinlich noch nicht so viel drüber.
Da gibt es einfach noch zu wenige Studien.
Mhm. Ja.
Bei welchen psychischen Erkrankungen, um das mal so zu bündeln, ist denn der Gender Gap besonders deutlich?
Bei einigen Erkrankungen ist es einfach die Häufigkeit, die anders ist. Aber zum Beispiel bei ADHS ist es so, was ja auch viel häufiger bei Jungs diagnostiziert wird wie bei Mädchen, dass es sich eben auch eine Erkrankung anders äußert. Also dass bei Jungen eben eher so ein impulsiver Typ auftritt, weshalb es auch viel auffälliger ist, die Diagnose auch häufiger gestellt wird, während es bei Mädchen eben eher so ein oft so ein verträumter Typ ist, wo man also gar nicht mal von außen betrachtet, jetzt einem die Diagnose so sehr ins Auge springt.
Mädchen sind angepasster, heißt es oft. Da zeigen sich die Symptome weniger deutlich.
Genau, sie zeigen sich einfach anders. Es ist auch bei Psychosen so. Psychosen sind genauso häufig, aber treten bei Männern oft früher auf, haben auch manchmal ungünstigere Verläufe und zum Beispiel bei bipolaren Störungen bei Männern eher mit manischen Episoden, bei Frauen eher mit depressiven Episoden, bei Frauen eher später zum Beispiel auch wie bei Männern. Also da gibt es so im Verlauf, es gibt auch so eine Spätschizophrenie, die eigentlich bei Frauen auftritt, dann um die Menopause rum, wo sich einfach wahrscheinlich durch hormonelle Veränderungen doch die Diagnosen etwas anders darstellen.
Welche Rolle spielen denn die biologischen Unterschiede, also namentlich die Hormone, bei diesem Gender Gap zwischen psychischen Erkrankungen?
Ich denke schon, dass die natürlich eine große Rolle spielen. Also wenn man gerade über diese durch Hormonschwankungen bedingten Stimmungsschwankungen redet, dann spielt es natürlich schon eine Rolle.
Ist das denn zum Beispiel auch bei Depressionen mit ein Grund dafür, dass Frauen öfter an Depressionen erkranken als Männer?
Das ist schwer zu sagen, weil natürlich eine Depression sehr, sehr viele Ursachen hat und haben kann. Also das geht von metabolischen Faktoren, Herz-Kreislauf-Faktoren, immunologische Faktoren, aber auch arbeitsplatzbedingte Faktoren. Man kann da sehr schlecht sagen, wie hoch ist jetzt der Einfluss der Hormone? Wahrscheinlich nicht besonders hoch oder neben vielen anderen Faktoren.
Ja, Stichwort Gender Gap in der Forschung. Frauen sind in medizinischen Studien oft unterrepräsentiert. Es gibt weniger Daten, weil Studien eben oft an Männer dann durchgeführt wurden, weil sie keine zyklusbedingten Hormonschwankungen haben. Hat denn dieser Datengap Auswirkungen auf die Psychiatrie jetzt zum Beispiel im Bereich der Psychopharmaka?
Bisher eben nicht. Also es ist nicht so, dass wir Hinweise darauf haben, dass Psychopharmaka Therapie bei Frauen versus Männern anders wirkt oder anschlägt. Also die ist genauso erfolgreich bei sowohl Frauen als auch bei Männern.
Wo steht denn die Gendermedizin in Bezug auf die Psychiatrie? Wo gibt es da noch Luft nach oben?
Es gibt sicher noch Luft, wenn man bei der Pharmakotherapie noch mal genauer hinguckt, bei der Verträglichkeit, bei der Wirksamkeit, vor allem bei Nebenwirkungen natürlich auch. Es gibt sicher auch Luft nach oben, wenn wir gerade von Risikofaktoren angucken oder gucken können, wo können wir vielleicht Frauen auch noch besser unterstützen, sei es jetzt im Sinne vom Ausbau von Resilienzfaktoren, die Behandlung von Schlafstörungen, von Schmerzstörungen, die Unterstützung auch am Arbeitsplatz, bei der Kinderbetreuung zum Beispiel, also entlastende Faktoren, mehr, zum Beispiel Frauen gehen auch weniger ihren Hobbys nach, also mehr Netzwerke, Freundschaften, die Pflege von Hobbys und so weiter.
Schützt das denn vor Depressionen?
Ja, sind alles Risikofaktoren.
Wie kommt das denn, dass Frauen weniger Hobbys nachgehen als Männern?
Ja, erstaunlich, aber gibt es Statistiken, dass das so ist, dass sie einfach vielleicht andere Prioritäten setzen?
Weil man sich da Zeit für sich nimmt und viele Frauen dann doch vielleicht wegen der Care-Arbeit dazu nicht kommen?
Möglicherweise, ja. Mhm.
Resilienz ist ja eins Ihrer Spezialgebiete. Sie sagten gerade, da würden Sie sich eben wünschen, dass man da noch mehr gucken würde, wie man besonders Frauen unterstützen kann. Wo sehen Sie da noch Möglichkeiten?
Ich denke eben, dass zum Beispiel Freundschaften, gelebte Freundschaften, also ein emotionaler Austausch und auch eine Unterstützung durch Freunde ein ganz wichtiger Faktor ist, was man gar nicht genug lancieren kann, also die Prävention gegen Einsamkeit zum Beispiel, aber auch die Unterstützung eben konkret bei der Kindererziehung oder konkret in der Pflege von Angehörigen, dass das einfach möglich ist. Und natürlich auch am Arbeitsplatz Flexibilität, Teilzeitmodelle, je nachdem vielleicht sogar teilweise Quotenregelungen. Da gibt es sicher viele Möglichkeiten, wo man ansetzen kann. In der Psychotherapie natürlich auch gezielter.
Stichwort Resilienz stärken. Wie machen Sie das für sich persönlich in diesem doch sehr verantwortungsvollen, zeitintensiven Job? Was machen Sie, um Ihre eigene Resilienz zu stärken?
Also ich habe Hobbys. Also ich treffe mich gern mit Freunden. Ich habe auch Freundschaften. Je nachdem kochen wir zum Beispiel. Ich gehe gern auch in die Natur mit meinem Hund zum Beispiel und lese vor allem sehr gerne. Lesen ist auch ein wirklich, glaube ich, unterschätztes Hobby, weil man auch sehr achtsam ist und sehr viel auch erfährt, oder? Ja.
Tun Sie das ganz bewusst zur Stärkung der Resilienz oder lesen Sie einfach?
Einfach, weil es mich interessiert.
Wenn wir jetzt die Ausbildung von Fachleuten in den Blick nehmen, hatten Sie damals im Studium schon je von Gendermedizin gehört?
Nein, das war damals noch kein Thema. Das ist schon einige Jahre her.
Wo ist Ihnen dieses Wort zum ersten Mal begegnet?
Eine Kollegin an der Charité, die Frau Professor Stefanie Krüger, die hat damals eigentlich angefangen, sich für das Thema zu interessieren und hat mittlerweile auch so ein Zentrum für die seelische Gesundheit von Frauen in Berlin etabliert, wo sie also wirklich immer mehr auch Wissen und Professionalität da akkumuliert, würde ich sagen, in dem Bereich.
Jetzt ist ja das Wort Gender immer noch für viele ein Reizwort. Steht das denn Anliegen der Gendermedizin im Weg?
Ja, möglicherweise schon. Könnte ich mir schon vorstellen, ja.
Wie ist das denn jetzt zum Beispiel, Sie kommen aus einer Ärztefamilie, wenn Sie sich jetzt treffen zu einem Familienfest und Sie lassen das Stichwort Gendermedizin fallen, gibt es dann hitzige Debatten?
Nein, man muss aber auch sagen, in unserer Familie sind natürlich, also meine Brüder sind ja Immunologen, die sind Grundlagenforscher und das sind so Themenfelder, die kommen bei denen nicht vor.
Mhm. Wenn Sie jetzt Ihrem Großvater gegenüber das Wort erwähnt hätten, Gendermedizin?
Der hätte wahrscheinlich gefragt, was ist das überhaupt?
Und wie ist es heute in Ihrem beruflichen Umfeld? Stoßen Sie da auf offene Ohren?
Ja, natürlich. Also es gibt immer wieder Themen, die ja auch aufkommen oder in der Personalführung oder so, wo wir als Leitungsrunde natürlich damit konfrontiert sind.
Wir haben jetzt gesprochen eben über die Gründe dafür, weshalb es bei vielen psychischen Erkrankungen einen deutlichen Gender Gap gibt. Wenn wir jetzt zum Schluss noch mal bündeln, wo es wichtig wäre, Frauen besser zu unterstützen, was wären da Ihre wichtigsten Ratschläge?
Ich denke, das Wichtige wäre sicher zum einen, dass man die Teilhabe im Arbeitsumfeld fördert, indem man sei es Quotenregelungen, aber auch starke Positionen mit Frauen zu besetzen, sei es Shared-Leadership-Modelle zu machen, die auch in Teilzeit zum Beispiel möglich sind, sei es auch die Kinderbetreuung eben zu ermöglichen, die Pflege von Angehörigen zu ermöglichen, dass Frauen sich mehr auch auf den Beruf konzentrieren können zum Beispiel, aber auch, dass man in starken Positionen mehr Frauen hat, das finde ich immer eine tolle Sache, was ja auch als Rollenmodell wirkt für Frauen. Und natürlich muss man sicher auch als Arbeitgeberin sensibilisiert sein, bei Bewerbungen oder andere zu ermutigen, sich zu bewerben zum Beispiel. Und für die Psychotherapie im Speziellen geht es natürlich sehr viel um das Thema Selbstbild, Körperbild, auch Umgang mit Gewalterfahrungen und solchen spezifischen Themen, die man vielleicht manchmal sonst nicht so wahrnimmt oder nicht so erfragt auch.
Also eine Schärfung des Sensoriums für gendersensible Themen wäre wichtig in der Psychiatrie.
Ja.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Undine Lang. Das war die erste Folge unseres neuen Wissenspodcasts «Frau Psyche». Wir sprechen hier über den Zusammenhang von Psyche und Gender. Wenn ihr Feedbacks und Anregungen habt, dann schreibt uns gerne auf podcast@upk.ch. Ich bin Irin Grüter und für die nächste Folge treffe ich mich dann mit Dr. Victoria Block. Sie ist spezialisiert auf ADHS und von ihr erfahren wir, warum sich ADHS bei Frauen anders zeigt als bei Männern und wie Frauen damit umgehen.